Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Melanie und Andreas Stütz. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr seid in der Startup-Szene aktiv, ihr seid auch Abenteurer. Wir haben beschlossen, wir duzen uns, denn da ist das nämlich auch so regulär. Und die SWR1-Hörer, die könnten euch auch noch kennen von einer Doku, die über euch gedreht wurde. Da habt ihr euch euren Kindheitstraum erfüllt. Inwiefern? Wer möchte antworten?
Andreas, du gerne?
Ja, wir haben einen Kindheitstraum erfüllt, indem wir mit einem Fliebertüt um die Welt geflogen sind.
Da gab es ein Kinderbuch, Klassiker kennt vielleicht auch noch der ein oder andere, Robby Tobby und das Fliebertü.
Genau, das kam mal in den 70er Jahren dann auch im Fernsehen und ich habe das, glaube ich, gesehen, da war ich 5 Jahre alt, habe ich meiner Mutter gesagt, wenn ich groß bin, dann will ich mal mit einem Fliebertüt reisen und das hatte ich dann auch jedem erzählt in den folgenden Jahren. Und 2006 hat sich die Schwiegermutter gemeldet und hat gemeint, sie hätte das Fliebertüt tatsächlich im Fernsehen gesehen.
Also es fliegt tatsächlich, aber so ein Ding, habt ihr das erstmal bauen müssen, Melanie?
Nein, da gibt es zum Glück Hersteller, der Weltmarktführer ist sogar ein deutscher Hersteller und ja, die haben so ein Fliebertüt in real umgesetzt und ist aber auch, glaube ich, erst seit 2004 auf den deutschen Markt, das nennt sich Tragschrauber.
Und Melanie, du stammst aus Erfurt. War das für dich dann auch ein Kindheitstraum? Hast du dich im All fliegen sehen oder wie war das bei dir?
Sehr gut recherchiert, Nicole. Ja, mein Kindheitstraum war wirklich Kosmonautin zu werden. Und mit dem Pilotenschein für den Tragschrauber bin ich dem schon ein bisschen näher gerückt. Aber letztendlich bin ich für unseren Weltflug, die Weltreise mit Tragschrauber, dann eher doch für die Weltreise verantwortlich. Und Andreas für das Vehikel, das Fliebertüt mit dem Tragschrauber. Denn im Osten, also ich bin ja in Erfurt geboren, wie du richtig gesagt hast, hatte man ja nur eine Richtung, in die man offiziell reisen durfte. Und es gibt ja so viele tolle Plätze auf der Welt. Und
da war die Sehnsucht auch ganz groß rauszukommen wahrscheinlich.
Exakt.
Wie seid ihr das Ganze angegangen? Also Planung ist natürlich alles. Was war der erste Schritt? Pilotenschein musstet ihr erstmal machen, zum Beispiel.
Ja, also um da fortzusetzen, wo Andreas gerade angefangen hatte, dass meine Mom angerufen hat und gesagt hat, Andreas, ein Fliebertüt gibt's wirklich. Da haben wir natürlich recherchiert im Internet und Mamas haben wir immer recht. Also das gab's und wir haben uns informiert, wo man einen ersten Probeflug machen kann und haben natürlich dem Fluglehrer sofort gesagt, dass wir damit eine Weltreise machen wollen. Und zur Planung gehört ja vor allem auch das Wetter, denn man stellt sich das so wunderschön vor, dass man mit dem Flugauto, das war es ja letztendlich, einfach mal eben über den Stau fliegen kann. Aber so ein Flugauto, das bedingt natürlich, dass man auf Sicht fliegt. Das heißt, man muss sich im Vorfeld ganz genau informieren, was gibt's für Wetter, nicht nur beim Startpunkt, sondern auch beim Ziel, wo man dann landet. Und man muss sich auch informieren, kann man dort auch tanken für die Weiterfahrt? Denn es bringt ja nichts, dass man irgendwo hinfliegt und dann nicht weiterkommt.
Melanie und Andreas Stütz haben sich ihren Kindheitstraum erfüllt und sind mit dem Tragschrauber auf Weltreise gegangen. Der kann fliegen und wassern. Wart ihr denn jetzt mehr in der Luft oder auf dem Wasser unterwegs?
Ja, wir waren vor allem in der Luft unterwegs, weil die Schwimmer, die man braucht, um auf Wasser zu landen, sehr schwer sind.
Und wo seid ihr dann zuerst hin?
Ja, wir sind zunächst einmal den Jakobsweg in Europa entlang geflogen, weil wir dachten, das ist ein guter Test für das spätere Abenteuer, weil wir verschiedene Sprachen haben, weil wir verschiedene Landschaften haben, auch am Meer fliegen müssen und auch über das Gebirge, die Pyrenäen hinweg fliegen müssen. Und wenn das funktioniert, haben wir uns gedacht, dann können wir auch die Weltreise dann fortsetzen.
Die seid ihr dann angegangen. Wo gab es denn die größten Überraschungen, etwas Unerwartetes, das passierte?
Ja, es hat ja gleich am Anfang angefangen. Wir sind in schlechtes Wetter geraten bei Saint, das ist gleich in Frankreich gewesen, nach der Grenze. Und wir mussten landen, so schnell wie möglich. Und wir wussten, dass es einen Ausweichflugplatz gibt, der allerdings ein bisschen gefährlich ist, weil er zur Hälfte militärisch genutzt wird und zur anderen Hälfte zivil. Und man darf auf gar keinen Fall auf der militärischen Seite landen. Und das Navigationssystem hatte kurz vorher schon gesponnen, weil viele Wolken über uns waren und die Satellitenverbindung nicht mehr so gut war, sodass wir eigentlich nicht mehr ganz genau wussten, wo wir sind. Und es kam, wie es kommen musste. Also wir sind genau im militärischen Sperrgebiet gelandet.
Was passierte dann? Ihr lebt ja noch.
Ja, es war zum Glück an einem Wochenende. Nicht an einem sonnigen Sonntag, sondern an einem regnerischen. Und ja, es wurde ziemlich abenteuerlich.
Ja, wir haben also das erst gar nicht gemerkt. Wir sind ausgestiegen, haben versucht, uns zu orientieren. Haben gesehen, da gibt es Hangarhallen. Da haben wir gesehen, da sind Segelflugzeuge drin. Da dachte ich mir, ja gut, das ist kein Problem. Das wird
kann
dann
nicht so gefährlich
zivil
sein, denkt man erstmal. Ne?
Bis ich dann gesehen habe, dass auf den Segelflugzeugen französische Luftwaffe-Aufkleber drauf waren. Dann dachte ich mir, oh, vielleicht sind wir doch falsch gelandet.
Und dann kam ein kleines Mobil mit einem orangenen Licht auf uns zugefahren. Und ich habe zu Andreas gesagt, schnell wieder ins Fliebertüt, lass uns weiterfliegen. Und bis wir dann festgestellt haben, in dem in dem kleinen Gehege mit dem leuchtenden Licht obendrauf, da saß auch ein Mensch mit einer orangenen Kappe. Und Orange war damals so unsere Farbe für das Projekt. Und das war dann mein Paps.
Da kam die Rettung.
Genau. Das kam die Rettung, genau. Der quasi den Zivilflughafen informiert hat, okay, hier müssen irgendwo unsere Kinder gelandet sein. Und so war es dann auch. Und sie haben uns dann rüber navigiert auf den zivilen Flugplatz. Und das hat keiner sonst mitbekommen. Also,
ja, ich habe es gemerkt.
Ihr habt euch damit euren Kindheitstraum erfüllt und habt unterwegs Kinder weltweit nach ihren Träumen gefragt. Ja. Was gab es da für Antworten?
Also das Interessante ist, wir haben festgestellt, es gibt Unterschiede, ob man in reichen Ländern fragt die Kinder oder ob man sie in Entwicklungsländern fragt. Wir haben in reichen Ländern Kinder Antworten bekommen. Da ging es darum, ich möchte in Zukunft mal Karriere machen, ich möchte das und das erreichen. Also es waren vor
ihre
allem
Berufsbilder.
Ihre Berufsbilder. Und in südlichem Afrika zum Beispiel oder in Thailand oder in Südamerika, in Peru, Bolivien, träumen die Kinder in erster Linie davon, was sie für ihre Familie machen können. Also sie wollen auch Karriere machen, aber dann mit dem Geld, das sie verdienen als Arzt oder als Pilot, wollen sie dann den Eltern ein Haus bauen oder die Ausbildung vom Bruder finanzieren. So, es steht da also ganz stark die Familie im Vordergrund.
Habt ihr daraus Schlüsse gezogen?
Ja, alles ist relativ im Leben und durch die eine Frage nach dem Kindheitstraum haben wir einen ganz anderen Bezug noch zu Land und Leute bekommen, weil oft kriegst du eine ganze Lebensgeschichte auch. Die Erwachsenen haben wir natürlich auch nach ihren Träumen interviewt und einen ganz besonderen Spiegel auch von Land und Leute, wie Andreas es ja auch eben gesagt hat. Da merkt man, was eigentlich wichtig ist für die einzelnen Personen vor Ort.
Und ihr hattet ja auch eine Mission, ihr wolltet Kindern bei der Erfüllung ihrer Träume helfen. Inwiefern konnte das gelingen? Wem habt ihr helfen können?
Also zum einen haben wir eine Kooperation mit Terre des Hommes geschlossen und finanzieren darüber die Ausbildung von Kindern, damit sie sich ihre Träume erfüllen können. Aber im Vordergrund auch schon während unserem Abenteuer stand, dass wir den Kindern erklärt haben, dass sie alles erreichen können im Leben, indem sie lernen und dass sie jede Fähigkeit erlangen können und dann sich auch auf ihre Ziele hinbewegen können. Wir haben auch in einem Shelter für Straßenkinder in Mumbai mit den Betreuern gesprochen und die haben gesagt, wenn ein Straßenkind aufgenommen wird, fragen Sie als erstes mal nach dem Traum des Kindes, weil wenn es schon eine Vision oder eine Vorstellung hat, was es im Leben erreichen möchte, kann man ihm viel besser helfen.
Das spricht dafür, es so gut Ziele zu haben.
Ja, weil letztendlich ist es ein Traum, der das Leben eines Menschen voranbringt. Also so war auch der O-Ton des Pastors in Don Bosco Shelter in Mumbai.
Ja, und ihr habt euch 200.000 Startups angeschaut, um Erfolgsfaktoren auszumachen. Wie habt ihr das gemacht?
Also wir haben zunächst eine Vorselektion vorgenommen. Also wir wollten wissen, was führt bei Startups am schnellsten zum Wertzuwachs und was kennzeichnet dann diese Startups. Und diese Startups, da haben wir uns dann drauf konzentriert, die haben wir uns intensiv angeschaut. Wir dachten zunächst, wir können das automatisiert analysieren durch künstliche Intelligenz, aber sind sehr schnell uns darüber bewusst geworden, dass man da an Grenzen stößt, weil die Informationslage eben sehr unvollständig ist oft.
Und ja, da hat es anstatt Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, doch eher Human Intelligence, also noch menschliche Intelligenz gebraucht.
Ihr habt 44 Eigenschaften ausmachen können, die ein erfolgreiches Unternehmen, ein erfolgreiches Startup ausmachen. Was ist Eigenschaft Nummer 1?
Eigenschaft Nummer 1 ist der asymmetrische Vorteil, wie wir es nennen. Das heißt, das Produkt oder der Service ist um eine Größenordnung besser, was es am Markt gibt bisher, oder günstiger. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt.
Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen, um dann diese 44 Eigenschaften zu bündeln? Und was macht ihr mit eurer Idee, die ihr Ideascanner genannt habt, jetzt?
Also wir haben aus diesen 44 Eigenschaften einen Schnelltest gemacht. Kann man sich vorstellen wie einen Fragebogen, den man durchgeht. Und das sind in der Regel Ja-Nein-Fragen, die man in 10 bis 15 Minuten eben beantworten kann. Und dann bekommt man einen Score, einen Prozentsatz, der einem aufzeigt, ob die Idee hochskalierungsfähig ist oder ob sie eher projektorientiert ist. Und man bekommt ein individuelles Feedback, wie man die Idee verbessern kann. Und das ist der entscheidende Vorteil.
Melanie, habt ihr ein Beispiel, wo du gerade mal sagen kannst, wie ihr da zuletzt vorgegangen seid? Was war das? Wer hat das getestet? Was kam da raus? Oder darf man über solche Interna nicht sprechen in der Startup-Szene? Wie ist das?
Ja, also Grundregel ist, viele denken ja, man darf die Idee nicht verraten, irgendeiner klaut dann meine Idee. Aber es ist essentiell, gerade auch als Gründer, dass man halt mit ganz vielen Menschen, nicht nur mit der potenziellen Zielgruppe, halt auch über seine Idee spricht und die halt im Vorfeld entsprechend evaluiert. Und der Ideascanner, der entwickelt sich gerade als das Standard-Tool, was die Bewertung Bewertung von Geschäftsideen anbelangt. Und das ist jetzt auch gerade hier in Baden-Württemberg ja auch vielleicht bei den ein oder anderen Automobilzulieferern ein Thema, der sich ja im Zuge der Elektromobilität komplett neu erfinden muss. Also manche Firmen müssen im Zuge der digitalen Transformation, also wenn es um neue Geschäftsmodelle gibt, die eher digital umgesetzt werden, sich halt komplett neu orientieren. Und da hilft der Ideascanner auch dieses Mindset, diese Denke zu vermitteln, innerhalb kürzester Zeit, auf was ich achten muss. Was sind die Stellschrauben für erfolgsversprechende Geschäftsmodelle? Eher vielleicht, dass man ein bestehendes Produkt vielleicht auch Richtung Service Idee transformiert. Das ist sehr wichtig.
Also die Denke sprichst du gerade an. Entstehen bei der Denke häufig schon Fehler? Sind die Fehler ausmachbar?
Also man kann durch den Ideascanner eben sehr schnell die Schwachstellen identifizieren. Und das ist das Schöne daran. Weil nur wenn ich weiß, was die Schwäche meines Geschäftsmodells ist, kann ich sie auch entsprechend weiterentwickeln und verbessern.
Zu Hauptschwachstellen habt ihr wahrscheinlich auch ausmachen können dadurch. Welche sind das?
Ja, eine Schwachstelle, die sehr schnell dann nach der Gründung für Probleme sorgen kann, ist, wenn das Produkt einfach kopierbar ist, wenn man keinen wirklichen Wettbewerbsschutz hat, zum Beispiel.
Da seid ihr ja vorangegangen. Andreas, du bist auch ganz früh schon ausgezeichnet worden mit einem Startup-Preis von der Kanzlerin vor 19 Jahren. Was war das für eine Idee?
Da ging es darum, den stationären Handel aufzurüsten mit interaktiven Bestellsystemen, mit Bildschirmen und auch mit Werbebildschirmen, damit der Handel praktisch in einer Welt, wo die Online-Konkurrenten immer mehr Marktanteile gewinnen, bestehen kann.
Online ist auch ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt auf die große Online-Welt schaut, da gibt es Amazon, da gibt es Google, da gibt es Facebook. Wenn da so ein kleiner Start-up-Gründer kommt, welche Chance hat man denn da überhaupt zu bestehen? Das wird ja immer schwieriger.
Im Wesentlichen, indem man einen klaren Kundennutzen und eine Spezialisierung rausarbeitet. Ich glaube aber, man hat auch die Möglichkeit, selbst gegenüber Amazon heute zu bestehen. Wenn man so ein Fachsortiment und so ein spezialisiertes Sortiment und so eine Kompetenz in einem Spezialbereich aufbauen kann, dass man sich da absetzen kann. Weil eins muss man ja auch sehen, im Internet funktioniert Aufmerksamkeit so, dass man in Google vor allem dann gefunden wird, wenn man besonders fokussiert ist mit seinem Angebot.
Ein spezielles Angebot, also ich muss hervorstechen. Hm. Aber die Anzeigen bei Google werden auch immer teurer. Welche anderen Ideen gibt es?
Ja, das Verrückte ist ja, dass der stationäre Handel immer dachte, dass die teuren Filialen in der Innenstadt ein Nachteil sind. Und jetzt stellt sich aber heraus, nachdem ja die Werbung und die Aufmerksamkeit im Internet immer teurer wird, dass es ja vielleicht doch wieder lohnenswert ist, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Und die ersten Online-Händler öffnen tatsächlich eigene Filialen.
Ja, wir sind gestern auch durch Stuttgart noch kurz gegangen und da haben wir auch in der Fußgängerzone beispielsweise einen Zalando-Store gesehen und jeder kennt ja den Schrei und es ist in der Online-Welt eigentlich verankert, aber selbst die kommen jetzt dann doch auch in den stationären Handel, also es scheint da auch einen Wandel zu geben.
Ihr seid also auch gute Beobachter, guckt, was immer passiert, was macht ihr daraus aus solchen Beobachtungen? Fließt das gleich ein in euren Ideascanner, inwiefern?
Ja, wir haben etwas über 1000 Referenz-Startups, die wir analysiert haben im Ideascanner und die wir permanent mitverfolgen, wie sie sich entwickeln, um dann die einzelnen Erfolgsfaktoren, die wir in unserer Datenbank haben, zu optimieren. Entweder das Gewicht zu verstärken, wenn es besonders aussagekräftige Erfolgsfaktoren sind, oder das Gewicht zu reduzieren, wenn es eben nicht so relevant ist.
Vielleicht machen wir es mal ganz praktisch. Was ist bei euch die erste Frage? Wie geht ihr vor?
Die erste Frage ist die Frage nach der Nutshell, der Nussschale, oder ob man in der Lage ist, seine Geschäftsidee in 1 bis 2 Sätzen rüberzubringen. Weil wenn die Geschäftsidee so kompliziert ist, dass der Kunde sie nicht versteht, wird er nicht bestellen.
Wie geht's weiter? Nächste Frage.
Jetzt gehen wir den Ideascanner durch.
Ja, die nächste Frage hatten wir jetzt ja auch schon thematisiert, ist Fokus. Denn oft möchte man auch schnell expandieren, gerade wenn man Investoren auch noch im Rücken hat. Dann ist dann schon oft auch das Ausland dann schon gefragt und dann noch eine Produktpalettenerweiterung. Aber Amazon ist auch nicht von heute auf morgen so erfolgreich geworden, sondern sie haben sich auch erst ein Segment ausgesucht. Und das war der Buchbereich und sind halt daraus auch gewachsen. Und dieses gesunde Wachstum und dieser Fokus, auch wenn man ganz schnell durchstarten möchte, ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich darauf konzentriert und den auch beibehält.
Habt ihr denn schon Daten über euren Ideascanner, wie erfolgreich der ist? Denn man muss dann natürlich auch wissen, wie erfolgreich sind dann die Geschäftsideen am Ende. Und da braucht es ja auch eine gewisse Zeit.
Ja, also wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren einen Testlauf gemacht, wo wir mit verschiedenen Wagniskapitalgebern sogenannte Blindtests gemacht haben. Das heißt, wir haben uns im Internet deren Startup-Portfolios angeschaut. In welche Startups haben sie investiert? Wir wussten, was die Startups machen, aber wir wussten nicht, wie es ihnen geht. Und wir haben einen Ideascan jeweils gemacht pro Startup, haben uns dann mit den Wagniskapitalgebern getroffen, haben Reports auf den Tisch ausgebreitet und haben gebeten, sie sollen die Erfolgreichen mit einem blauen Stift markieren und die nicht erfolgreichen mit einem roten Stift. Und dann haben wir aufgedeckt, wie der Score war, und hatten über 90% Übereinstimmung. Das heißt, ein hoher Score ist indikativ für späteren Erfolg, niedriger Score ist indikativ für mittelmäßiges oder unterdurchschnittliches Wachstum und Profitabilität.
Und eigentlich hatten wir noch mehr als 90% Übereinstimmung, denn einer der größten Frühphaseninvestoren hat auch gemeint, diese eine Geschäftsidee, die ist zwar profitabel, aber Herr Stütz, Sie haben recht, ich hätte eigentlich nicht investieren sollen, weil mein Investment hat sich nicht verzehnfacht. Also, und das ist sozusagen der Richtwert auch für den Ideascanner, dass man halt exponentielles Wachstum auch mit der Idee realisieren kann.
Die Frage ist natürlich, wie reagiert der Markt, wie reagiert die Wirtschaft, wie reagiert die Politik?
Also wir haben im August letzten Jahres uns entschlossen, dass wir es vermarkten. Eigentlich hatten wir ja den Ideascanner entwickelt, um unsere eigenen Ideen zu priorisieren. Und nachdem wir eben diese positive Resonanz hatten bei den Wagniskapitalgebern, sind wir dann gestartet. Und wir haben schnell gelernt, dass unsere interessantesten Kunden große Konzerne sind, zum einen, aber auch der Mittelstand. Weil die im Moment im Rahmen der digitalen Transformation sich neu erfinden müssen, viele eigene Ideen haben, die Ideen in eine Prioritätenreihenfolge bringen wollen, weil auch die Markttests, die ja immer noch erforderlich sind sehr aufwendig. Und wenn ich von 100 Ideen eben schon mal sagen kann, das sind die 3 besten Ideen, dann muss ich auch nur die 3 besten erstmal testen.
Der Mittelstand kriegt ja häufig den Vorwurf zu hören, er sei gerade bei der Entwicklung, was das Digitale angeht, nicht schnell genug. Woran liegt das? Könnt ihr das ausmachen?
Ja, es gibt wahnsinnig viele Initiativen. Also ich bin der Meinung, dass die Unternehmen, mit denen wir im Moment sprechen, das erkannt haben, was es bedeutet, und mit Fiebereifer daran arbeiten, entsprechend sich wettbewerbsfähig aufzustellen. Und zwar in zweierlei Richtungen. Zum einen die eigenen Prozesse zu digitalisieren, ein ganz wichtiger Punkt. Und zum anderen eben auch die Möglichkeiten der Vermarktung, die durch die Digitalisierung entstehen, zu nutzen. Durchaus auch in ganz neuen Geschäftsbereichen.
Das heißt, da steckt auch mal noch eine große Chance für den Mittelstand. Was macht es für den Mittelstand dann vielleicht sogar einfacher? Könnt ihr das auch analysieren?
Einfacher in welcher Hinsicht?
Vielleicht ist ja gerade nicht so groß zu sein wie ein Konzernumfeld, vielleicht ja auch eine Stärke, auch auf den Bereich Digitalisierung bezogen. Liegt da eine Stärke drin?
Ja, wenn das Unternehmen wendig ist und schnell auf neue Situationen eingehen kann, ist es ein Vorteil, eindeutig. Und wir haben in Deutschland auch einen Standortvorteil, dadurch, dass wir so viele Maschinenbauer haben oder Automobilzulieferer haben, dass wir so eine Industriedichte haben, ist gerade das Thema Industrie 4.0 für uns natürlich ein Eldorado. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da gibt es auch viele Möglichkeiten im Sinne, die Produkte durch neue intelligente Dienste aufzuwerten.
Gerade die Branchen stecken in der Krise. Das heißt, die Krise seht ihr jetzt, wo ihr in der Startup-Szene unterwegs seid, als Chance.
Genau. Und wir helfen quasi dem Mittelstand, aber auch den Konzernen, dieses unternehmerische Denken und dieses schnelle Bewerten von Geschäftsideen halt durchzuführen. Denn das ist essentiell, damit man halt weiß, auf welche Idee kann sich zukünftig mein Unternehmen weiter ausrichten und letztendlich auch die Arbeitsplätze sichern. Denn darum geht es am Ende des Tages auch.
Bedeutet letztendlich für jeden Arbeitnehmer vermutlich aber auch einen Bewusstseinswandel. Inwiefern macht ihr diesen aus?
Ja, je öfters man den Ideascanner verwendet, desto eher lernt man natürlich auch in diesen entscheidungskritischen Kategorien zu denken. Auf was muss ich achten? Was ist wichtig für eine Geschäftsidee? Oder was müsste ich vielleicht noch nachjustieren? Oder kann ich vielleicht aus dieser Produktidee eine Serviceleistung machen? Und diese Denke ist wichtig, weil viel wird auch momentan gesprochen vom Kulturwandel im Zuge der digitalen Transformation. Und ein Kulturwandel kann nur stattfinden, wenn die Denkweise jeden einzelnen Mitarbeiter auch transformiert wird.
Aber bis zum Fabrikarbeiter, sage ich jetzt mal, kommt der Ideascanner doch vermutlich gar nicht, oder?
Ja, also wir steigen meistens ein in der Führungsebene, in sogenannten Leadership-Programmen. Und es gibt auch Programme, die quasi die Unternehmer im Unternehmen fördert. Das nennt sich Intrapreneure. Und da ist der Idea Scanner ganz gut zu Beginn. Denn es werden halt die einzelnen Ideengeber aus den Arbeitskreisen herangezogen. Und mit unserem Idea Scanner können Sie halt innerhalb eines Tages in einem Workshop Ihre Idee scannen. Sie starten meistens mit einem Bauchgefühl, mit einem Score. Dann scannen Sie es im Team zu dritt miteinander und diskutieren und arbeiten selbstständig aus, wie Sie die Idee zusammen weiterentwickeln können.
Ja, und ihr habt Erfahrung in Unternehmensgründungen. Andreas, du hast auch einen Börsengang vorbereitet, Patente angemeldet. Auf wie viele Unternehmensgründungen schaut ihr denn zurück?
Also oft 4 aktuell.
Welche zum Beispiel? Was steckte drin?
Ja, ich habe gleich relativ kurz nach dem Studium ein Unternehmen gegründet, das den großen Online-Diensten dabei geholfen hat, ihre damals noch proprietären Formate auf HTML umzustellen, weil man der Meinung war, dass das Internet die Zukunft ist. Und das war sehr lukrativ. Wir sind wahnsinnig schnell gewachsen, waren von Anfang an profitabel und konnten die Firma dann im zweiten Jahr auch verkaufen.
Wie war so eine Idee entstanden?
Das ist aus der Historie entstanden, weil letztlich das Team, mit dem ich es gegründet habe, hat das davor auch schon gemacht. Und letztlich war es einfach nur eine Fortsetzung dessen, was wir schon ohnehin entwickelt hatten.
Und du hast unter anderem auch das Patent für unabhängige Videokonferenzen angemeldet. Muss ich erstmal ablesen hier. Was war denn das für ein Prozess, so von der Idee bis zum Patent?
Ja, das war die Idee, wie kann man eine Videokonferenz zum Beispiel über den damaligen Mobilfunk ermöglichen, bei dem es ja fast gar keine Bandbreite gab. Und die Überlegung war, dass man am Anfang einer Videokonferenz ein einziges Bild überträgt, ein ganz kurzes Videoschnipsel und das dann synchron zur Sprache animiert. Und das hat hervorragend funktioniert, ist dann allerdings einfach von der Technik eingeholt worden, weil heute Bandbreite, ja, also Video übertragen ist nichts Besonderes mehr, da muss man gar nicht mehr so tricksen.
Aber es braucht natürlich auch die großen Datenmengen inzwischen. Also die Idee ist natürlich weiterhin vorhanden. Melanie, du kommst aus einer Familie von Erfindern. Inwiefern steckt das Erfindergen in dir drin? Wie merkst du das?
Ja, ich hatte ein sehr inspirierendes Umfeld. Mein Opa war Doktor der Elektrotechnik, hat beispielsweise auch Meerwasserentsalzungsanlagen selber entwickelt und auch vermarktet, nach Dubai auch verkauft, was früher auch noch nicht so einfach war. Heute läuft ja sehr viel global. All meine Tanten und Onkels sind mit ihren eigenen Firmen am Start. Jetzt nicht vielleicht jeder im Bereich online, aber einige sind auch dabei. Und ich kenne es eigentlich auch gar nicht anders, dass man die Zeit auch mit dem Partner nicht nur verbringt, sondern auch zusammenarbeitet.
Wie ist das? Ihr guckt wahrscheinlich auch immer mit diesem Fokus, da könnte eine Idee raus entstehen auf die Welt. Beispielsweise, wenn wir neben Fernsehen gucken. Gibt es da Ideen, die ihr alleine daraus entwickelt?
Ja, also wir achten ja vor allem auf Alltagsprobleme und Fernsehen ist zum Beispiel so ein Thema, das alltäglich ist. Und eine schöne Idee wäre beispielsweise die Akustik endlich mal zu verbessern. Bei den Standard-Flachbildschirmen, die man heute kaufen kann, ist der Ton teilweise so schlecht, dass man die ganze Zeit am Regler sitzt und höher oder leiser schaltet. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sich überlegt, wie kann man die Akustik für die Fernsehzuschauer verbessern.
Und was würde man aus so einer Idee dann machen, wenn man das angeht? Wahrscheinlich kommt dann der Idea-Scanner wieder ins Spiel. Und wie lässt sich das dann messen?
Genau, man würde ein Konzept entwickeln, würde schauen, ob man vielleicht sogar eine neue Technologie entwickeln kann, die man auch absichern kann, schützen kann gegenüber Wettbewerbern. Und dann würde man, wenn das Geschäftsmodell in den Grundzügen steht, das im Ideascanner testen. Ein Ideascanner zeigt einem eben sehr schnell auf, wo sind die Schwächen des Geschäftsmodells. Und an genau diesen Stellschrauben, die wir Value Booster nennen, kann man dann die Idee dann noch weiterentwickeln und das Potenzial praktisch verbessern. Wichtig ist, dass wir beim Ideascanner immer eine Potenzialanalyse vornehmen. Es ist keine Zukunftsprognose. Mhm. Also eine Geschäftsidee hängt von vielen Faktoren ab. Das Team muss gut sein, der Markt muss dafür bereit sein, die Kunden müssen dafür bereit sein. Und das sind alles Faktoren, die zusätzlich noch mit einer Rolle spielen.
Ja, heißt, ihr habt natürlich auch keine Glaskugel und könnt nicht in die Zukunft schauen. Gab es von den 4 Unternehmensgründungen bei euch auch eine Sache, wo ihr sagt, puh, da haben wir aufs falsche Pferd gesetzt?
Also wir haben, ich habe ja bei der zweiten Unternehmensgründung schwere Zeiten erlebt. Also das war, wir sind 98 gestartet und sind dann in den Dotcom-Bubble gekommen. Also die Börsen sind zusammengebrochen und das kam dann der nukleare Winter sozusagen. Und wir haben das aber überlebt und haben dann das Konzept auch weiterentwickelt und haben in den Folgejahren zweistellige Umsatzwachstumsraten gehabt. Aber das war so eine Phase, in der es wirklich schwierig geworden ist, in der die meisten Startups, die damals mit mir gestartet sind, gescheitert sind und wir eine der wenigen Startups waren, die aus dieser Phase rausgekommen sind. Und da habe ich auch am meisten gelernt in der Phase.
Ihr habt das Scheitern auch erlebt und es dann als Chance gesehen, aber dazu braucht es ja auch erstmal Zeit, dass man die Chance dann erkennen kann. Wie war das bei euch in der Krise?
Ja, also tatsächlich sind die Erfolgsraten bei vielen Startups eben ernüchternd. Es sprechen also die Statistiken dafür, dass 70% aller Ideen nicht sehr viel älter werden oder aller Startups nicht sehr viel älter als 2-3 Jahre. Und tatsächlich ist es gerade im Hardware-Bereich beispielsweise so, dass über 97% aller Startups scheitern. Und ich glaube, dass es im Vorfeld eben umso wichtiger ist, dass man sich über die Schwächen von Ideen voll im Klaren ist, dass man sich nicht ausschließlich von seiner Begeisterung tragen lässt. Einerseits, andererseits, aber auch nicht entmutigen lässt.
Ja, daraus habt ihr ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Aber nochmal zurück zu eurer Krise in der Krisensituation. Wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr euch neu aufstellen können? Welche Erfahrungen habt ihr da mitgenommen, die ihr auch weitergeben könnt?
Also in der Wirtschaftskrise, beim Zusammenbruch der New Economy, mussten wir vom Jahr 2000 auf 2001 einen Umsatzeinbruch von über 50% hinnehmen und mussten da entsprechend auch mit unserer Kostenstruktur darauf reagieren. Es war so, dass wir dadurch, dass wir den Börsengang geplant hatten, auch nur die Vorgabe hatten, Wachstum um jeden Preis. Profitabilität war erstmal nicht so wichtig. Und dann war genau mit diesem Event auf einmal genau die umgekehrte Vorgabe, jetzt müsst ihr profitabel sein und Wachstum ist jetzt nicht mehr so wichtig.
Da muss man ein Geschäftsmodell plötzlich umschmeißen.
Ja, das Geschäftsmodell nicht, aber man muss auf jeden Fall sofort mit der Kostenstruktur darauf reagieren und muss schauen, wie man praktisch auch in dieser Krisenphase Produkte anbieten kann, die ein Must-Have sind. Das ist auch etwas, was ganz entscheidend ist, auch ein erfolgskritisches Attribut oder ein Erfolgsfaktor im Ideascanner. Weil Must-Haves werden auch in der Krise nachgefragt, während die Nice-to-Have-Produkte in der Krise als erstes eingespart werden.
Aber was ist denn ein Must-Have? Also im Grunde ist doch das meiste überflüssig. Wir brauchen letztendlich so wenig.
Die Zahnbürste ist da ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein Produkt, das verwende ich nicht nur einmal am Tag. Zumindest empfiehlt das der Zahnarzt so. Und wenn du halt ein Produkt in deinem alltäglichen Alltag mit einbinden kannst und wenn es noch deine Lebenssituation verbessert, dich gesundheitlich unterstützt oder halt die Grundbedürfnisse abdeckt, dann ist es essentiell.
Aber welche Startup-Gründungen gibt es im Bereich Zahnbürste? Welche Innovationen gibt es da? Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben.
Ja, da gibt es einige Beispiele von Zahnbürsten, die praktisch sehr viel gründlicher, schneller sind, die mit Ultraschall arbeiten, hat man ja in der Vergangenheit jetzt auch gesehen. Also das sind auch, obwohl es so eine alte Technik ist, gibt es durchaus Potenzial, auch das zu verbessern. Und es ist übrigens gut, wenn man bestehende Produkte nimmt als Beispiel und sich überlegt, wie man ein bestehendes Produkt verbessern kann. Es ist noch erfolgversprechender, als sich was komplett Neues auszudenken, weil es gibt ja schon einen Markt dafür. Und wenn ich besser als der Wettbewerb bin, dann habe ich eben die Möglichkeit, von den bestehenden Strukturen und von der Nachfrage und von dem Kundenverständnis zu profitieren, wenn ich mein Produkt dem Kunden gegenüber nicht neu erklären muss.
Es geht also ganz viel ums Weiterentwickeln. Ihr habt jetzt gesagt, wir leben unseren Traum und verwirklichen uns diese Reise mit dem Flievertü. Inwiefern lebt ihr denn heute euren Traum, viele Jahre nach dieser Reise?
Wir haben schon von Anfang an den Traum gehabt, Unternehmer zu sein. Und wir sind jetzt in einer Phase angekommen, wo wir das, was wir gelernt haben, auch zurückgeben wollen und wollen, dass andere Unternehmer davon profitieren können. Und das ist unsere Mission. Also insofern erfüllen wir uns heute auch einen Traum, dass wir aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir leben ja in einer fantastischen Zeit heute. Man kann ja so viele Dinge heute realisieren. Man braucht jetzt gar nicht mehr so viel Kapital, um zu beginnen, zum Beispiel ein Startup zu beginnen, wie das so vor wenigen Jahren noch der Fall war. Mit einer guten Idee kann man eine Anwendung, eine Mobilanwendung entwickeln beispielsweise und erschließt sich dann über das Internet einen potenziellen Milliardenmarkt damit. Und diese Chance, auch gehört zu werden beispielsweise durch die sozialen Medien, das sind ja alles Chancen, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind. Und was wir gerne machen möchten, und das ist tatsächlich, wir wollen anderen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen.
Eure Weltreise ging über alle Kontinente. Eure Geschichte ist eine zwischen Ost und West. Melanie, du stammst aus Erfurt. Andreas, du aus Biberach an der Riß. Heute wird das große historische Schützenfest dort gefeiert. Aber Melanie, wir wollen auf deine Familiengeschichte noch intensiver eingehen und auch auf die Flucht, nämlich damals. Ihr habt das spektakulär in eurer Familie erlebt. Vielleicht kannst du es kurz erzählen.
Ja, ich war ja nur ein kleiner Teil. Ich war damals ein 10-jähriger Stöpke. Und meine Eltern, die sind am 3. Oktober 89 mit mir losgezogen. Und dass das mal der Tag der deutschen Einheit wird, ich glaube, das hätte zu der Zeit niemand gedacht oder je davon zu träumen gewagt. Und wir sind damals über die grüne Grenze, über Prag geflüchtet, kurz nachdem Genscher auf dem Balkon seine berühmte Rede gehalten hat. Und ja, sind dann mit den ersten 8 Zügen von DDR-Flüchtlingen in Hof angekommen, in Bayern.
Aber schon vorher im Sommer, glaube ich, musstest du dich von deiner Mutter auf unbestimmte Zeit verabschieden. Was war das für ein Moment?
Ja, das war ein Wendepunkt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Wendepunkt vor der Wende auf familiärer Ebene, wo mich meine Mom auch gefragt hat, Melanie, soll ich wirklich auch drüben bleiben? Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn du es nicht schaffst, wer dann? Und für eine Mutter ist, glaube ich, sowas nicht so einfach und für ein Kind auch nicht. Aber wenn man ganz klare Ziele vor Augen hat und weiß, was man dafür tun muss, um sie zu erreichen, ist es auch wichtig, ihnen letztendlich auch zu folgen und sich gegenseitig zu unterstützen. Denn nur so kann auch der Traum wahr werden, der vielleicht am Anfang unmöglich scheint.
Weißt du das noch, so als 10-jähriges Mädchen, wie das damals in der Familie war, wie ihr das auch besprochen habt? Denn das war ja noch nicht klar, wie dort die Zeit dann verläuft. Also es war eine gefährliche Situation auch noch in dem Augenblick.
Ja, ursprünglich hatten wir uns auch für 2 Jahre verabschiedet, denn so lange hätte ein Ausreiseantrag letztendlich gedauert, dass es dann quasi 2 Monate später zur Reunion schon kommt. Das war ja der Umbruchszeit und der Stimmung auch geschuldet. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, denn letztendlich haben sie nicht nur für ihre Freiheit gekämpft und sind sich selber treu geblieben, sondern haben mir auch die Freiheit ermöglicht, alles zu lernen und mich weiterzubilden und ja, auch meinen Kindheitstraum, Kosmonautin, auch ein Stückchen näher zu kommen.
Das waren damals 4000 DDR-Flüchtlinge, die den Weg aus der DDR genommen haben. Wie hast du diese Reise erlebt? Kannst du dich daran erinnern, an Atmosphäre, Stimmungen, was gesprochen wurde? Wie war das?
Ja, ich weiß noch, als wir in Prag dann schon angekommen sind, wir waren jetzt auch zum 25-jährigen Jubiläum, war ich mit meinen Eltern auch in der Botschaft eingeladen, haben wir auch noch Herrn Genscher auch getroffen. Und wir haben jetzt aus dem Nachhinein realisiert, dass wir eigentlich vor der amerikanischen Botschaft standen. Denn in Prag ist es so, mit den Botschaften ist eine schmale Gasse und da waren schon so viele Menschenmassen. Und deswegen waren wir auch in den ersten von den 8 Zügen dann auch, weil wir quasi am Ende der Kette waren. Und die Tschechen haben uns warme Kleidung auch und Essen gegeben. Und ich habe in besonderer Erinnerung den Moment, als wir in den Bus einsteigen konnten, mit den anderen Flüchtlingen und einer hat irgendwann angefangen zu singen, so ein Tag so wunderschön wie heute und das ist schon sehr emotional gewesen.
Eure Geschichte ist eben auch eine von Ost und West, 30 Jahre später. Andreas, du stammst aus Biberach an der Riß. Wie selbstverständlich nimmst du eine Einheit wahr?
Also in der Zwischenzeit empfinde ich es als selbstverständlich, aber ich weiß, dass es das nicht war und es war sogar eher das unwahrscheinlichste Szenario. Ich bin ja in einer Kindheit aufgewachsen, in der es eben noch den Osten gab und den eisernen Vorhang. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind auch in der Nähe von Nürnberg mal an der Grenze stand und fassungslos über diese Stahlbetonmauer geschaut habe und mir vorgestellt habe, wie das Leben wohl da sein muss.
Wie habt ihr euch dann gefunden? Jetzt gucken Sie sich tief in die Augen und grinsen.
Ja, also tatsächlich habe ich noch kurz vor meinem Abi ein erstes Praktikum bei einem Startup gemacht und das hatte damals die Webseite für Andreas damalige Firma im Auftrag gehabt. Und damals, zur Zeit in der New Economy, war das so, dass man halt auch mit seinen Kunden abends ausgegangen ist. Und letztendlich war es beim Pferdeflüsterer im Kino.
Dann sage ich Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Melanie und Andreas Stütz.
Eins gehört. SWR.